Hallo, herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
Was haben Sie denn heute im Angebot?
Ah, ich hätte heute im Angebot Anna Böck, eine theologische Lektorin bei der letzten Generation. Es geht um gewaltfreien Widerstand, um eine Alternative zur Ich weiß eh schon alles Haltung und um Schöpfungsspiritualität.
Das klingt aber sehr spannend. Also, wenn Sie davon so ein bisschen mehr als eine Stunde hätten.
Ja, ich hätte so eine Stunde 10.
Großartig.
Ja, yeah,
Das
perfekt.
nehme ich sehr gerne.
Bitteschön.
Danke.
Frische Theke.
Erlesene Ideen für die Kirche von morgen.
Herzlich willkommen an der Frische Theke. Schön, dass ihr da seid. Hier begrüßen euch Rolf und Katharina vom Freshix-Netzwerk
Hallöchen.
und heute mit Anna Böck in gewisser Weise auch vom Freshix-Netzwerk.
Yeah.
Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du bist im Vorstand bei Freshix, in der Funktion gar nicht hier, aber es ist auch schön, dass du auch diese Rolle hast und auch beim Vorstand des Freshix-Netzwerks mitarbeitest. Aber du arbeitest beim Neukirchner Verlag, habe im Kopf so eine Formulierung wie von Hause aus evangelische Pfarrerin und denkt dann, was soll von Hause aus heißen? Also du hast irgendwann mal evangelische Theologie studiert und bist Pfarrerin geworden, hast als solche
Genau.
gearbeitet.
In meiner Workshop-Beschreibung fürs Freakstock steht Pfarrerin AD. Das fand ich sehr treffende Bezeichnung.
Und dann wirklich so A.D.
Ja,
Punkt oder AD wie das schwäbische Adele.
das.
Adele.
Also quasi Pfarrerin außer Dienst.
Ja. Ja.
Also ich
Und
darf noch alles, ich bin noch Pfarrerin, aber ich werde nicht mehr dafür bezahlt, Pfarrerin zu sein.
sondern du arbeitest beim Neukirchner Verlag und machst da was?
Ich bin theologische Lektorin. Ich sage dann immer, Lektorin heißt nicht Korrektorin. Natürlich korrigiere ich, weil ich die Erste bin, die die Texte liest. Aber ich bin vor allem dafür da, inhaltlich zu gucken, was so in Büchern steht, ob das so zusammenpasst, was da so alles steht. Und ich mache ganz viel Projektmanagement, also dass die Bücher rechtzeitig in Druck kommen, damit sie dann auch auf dem Markt sind.
Und hast diesen Prozess erst kürzlich auch noch mal selber durchlaufen, als du ein eigenes Buch geschrieben hast, Ausgeschöpft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist seit einem Monat ungefähr
Genau, seit einem guten
auf dem
Monat auf dem
Markt.
Markt.
Ja,
Genau.
schön.
Und da habe ich aber dann die andere Seite. Also das ist ganz spannend. Dann habe ich eine eigene Lektorin, das war in dem Fall meine Chefin, die dann liest und muss mich der Kritik auch aussetzen.
Ja, spannend. Wir kommen da auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich dachte, wir steigen anders ein. Also manch eine, vor allem die Menschen, die dir vielleicht auf Instagram folgen, wissen, dass du viele Jahre schon auch politisch und als Klimaaktivistin aktiv bist. Und wenn ich das richtig erinnere, eigentlich in deiner Zeit als Pfarrerin da, ich will mal sagen, reingeraten bist. Das klingt vielleicht passiver, als es am Ende war. Aber mich würde interessieren, nimm uns doch vielleicht mal mit auf deine Reise, die ja dann auch thematisch zu deinem Buch am Ende geführt hat. Und besonders würde mich interessieren, was hat das mit deinem Glauben und deiner Art, Christin zu sein, gemacht, dass du Aktivistin geworden bist?
Ich habe gerade dran gedacht, Katharina, du warst in einem ganz wichtigen Moment da, live dabei.
Welcher war das?
Das war, als Kemmerich Ministerpräsident in Thüringen wurde. Da waren wir gerade zusammen auf
Ja.
Pionierfortbildung und ich kam aus der Mittagspause und war völlig durch den Wind. Und ich glaube, du warst die Erste, die mir begegnet ist. Und ich war nur so, ich glaube, Thüringen hat gerade ein
Ja.
Riesenproblem. Das
Denn
war
du warst
krass.
Pfarrerin in Thüringen in
Ich war
Suhl.
Pfarrerin
Ja.
in Thüringen. Aber tatsächlich fängt meine politische Reise ein bisschen früher an. Macht dann einen Riesensprung. Aber ich bin von Hause aus tatsächlich sehr politisch aufgewachsen. Also mein Vater hat für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet, ist dafür, also in diesem ersten Bundestag des Vereinigten Deutschlands, vom Bündnis 90. Wir waren immer sehr friedensbewegt, sehr ökologisch zu Hause. Und dann wurde ich Christin. Und dann ist das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also ich hab dann immer noch so im Weltladen gearbeitet und sowas, aber irgendwie wurden meine Zeitkapazitäten sehr viel mehr von irgendwelchen Evangelisationsveranstaltungen gefressen. Ich sage
Aber das
das jetzt
heißt,
ein
es war
bisschen.
keine bewusste Entscheidung. Als
Nee.
Christin will ich nicht politisch sein, sondern es
Nee.
war eher die Ressourcenfrage von der
Genau.
Zeit her.
Genau. Und ich will das auch nicht so despektierlich, also im Rückblick und im Schnelldurchlauf ist es schon so, dass ich sage, man dreht sich manchmal auch zu viel um sich selbst. Ich habe in der Zeit super viel gelernt, Persönlichkeitsbildung genossen und das war mein Weg und der war in dem Moment so richtig anscheinend. Aber dadurch ist das diese politische Seite sehr verschütt gegangen. Aber sie war für mich nie eben so dieses, das darf nicht sein oder so. Ich hatte, also deswegen habe ich dann, als ich zurückkam, sozusagen nie irgendeine Frage der Begründung, ist das jetzt okay, sondern das war eigentlich selbstverständlich. Natürlich muss ich politisch sein, wenn die Zeiten so sind, wie sie gerade sind. Dass ich politisch geworden bin, hängt mit meiner Zeit in Thüringen zusammen. Also ein großer Cut. Ich war dann Jugendpfarrerin in Südthüringen, in Suhl, der Stadt mit der einzigen Erstaufnahmeeinrichtung von Thüringen. Und dort kam, also eine meiner Jugendlichen sagte zu mir, Anna, ich habe Katja deine Handynummer gegeben. Und ich so, aha, okay, wer ist Katja? Und bekam darauf keine Antwort mehr. Und dann irgendwann meldete sich Katja und die wollten eine Fridays for Future Gruppe gründen und haben einen Raum gesucht. Und da habe ich dann eben nicht hinterfragt, sondern das war klar, natürlich kriegen die einen Raum. Das hatte ganz viel, wo ich so dachte, was für ein Glück habe ich. Also in der Zeit war ich auch in der Fresh Ex Pionier-Ausbildung und dachte, ich muss gar nicht rausgehen, die kommen tatsächlich von sich aus. Das war, und ich habe gesagt, ja klar, kriegt ihr den Raum. Allerdings komme ich dazu, nicht um zu kontrollieren, was ihr macht, sondern weil ich will gucken, ob ihr Hilfe braucht. Und es war dann tatsächlich so, es gab so ein, zwei Sachen, die man nur vormittags erledigen kann oder sowas, wo alle in der Schule waren. Und da habe ich dann halt quasi die unterstützt und bin dadurch, habe ich aber auf einmal irgendwie die ganzen KommunalpolitikerInnen gekannt. Ich war dann als Jugendpfarrerin natürlich auch im Jugendhilfeausschuss, aber habe auch gemerkt, mein Ansehen stieg einfach auch in dem Moment, weil die mich auf einmal ernst nahmen, weil ich auf einmal politisch auch aktiv war auf den Demos und so weiter. Genau, und weil ich dann eben die ganzen KommunalpolitikerInnen kannte, kannte ich halt auch unseren Landtagsabgeordneten und kannte, also hatte mehrere Freunde, die irgendwie im Landtag mit beschäftigt waren. Und als dann Kemmerich Ministerpräsident wurde, kurze Erklärung, FDP-Politiker, wurde das mit den Stimmen der AfD, aber auch nur ein paar Tage, dann haben die das wieder aufgeräumt in Thüringen. Da war das dann so, dass ich von unserer Fortbildung aus wirklich mit Leuten, die im Landtag saßen und darauf gewartet haben, wie geht's denn jetzt weiter, was passiert denn jetzt eigentlich, mit denen hatte ich dann direkt Kontakt und war mitten im Geschehen so gefühlt. Und genau, bin dann bei den Grünen eingetreten, weil ich dachte, irgendwas muss man ja jetzt tun. Bin dann aber tatsächlich gar nicht so viel später, anderthalb, zwei Jahre später wieder ausgetreten. Das hatte damit zu tun, dass ich inzwischen nach NRW gezogen bin und bei Lützerath, bei der Großdemo dabei war. Und mich sehr für die Landesregierung geschämt habe, für meine Partei, die da ganz schön was verbockt hat. Und als ich ausgetreten bin, habe ich dann halt überlegt, was ist denn jetzt der logische nächste Schritt? Und ich war emotional schon sehr nah bei der letzten Generation und habe immer gedacht, oh, die werden so missverstanden, das ist so krass. Und habe mich dann spontan für so ein Protesttraining angemeldet und saß wenige Wochen später dann auf der Straße.
Okay, das ist sozusagen der Abriss biografisch mit, du sagst so ein paar Sprüngen zwischendrin. Nimm uns vielleicht mal mit rein, wie hat sich das angefühlt? Also du kamst aus einem Studium der evangelischen Theologie, du warst Pfarrerin, du kanntest da die Abläufe und hast wahrscheinlich Sitzungen geleitet und genug Gremienerfahrung und nun sitzt du, oder ne, Jugendhilfeausschuss und so weiter, und sitzt jetzt aber am Tisch mit beim Planen von irgendwelchen Demos und ich sag mal, Protesttraining. Wie hast du dich gefühlt? War das so, ja, hier bin ich zu Hause? War das fremd? Und vielleicht ja auch wirklich diese Frage von, hat das nochmal was auch mit, also, oder das setze ich, glaube ich, auf eine Weise schon fast voraus. Was hat es damit gemacht, dass du Christin bist?
Also viel. Ganz unterschiedliche Ebenen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also, Und also ich war ja auch in unterschiedlichen Gremien unterwegs. Es ist was anderes, ob man in einem Jugendhilfeausschuss sitzt oder bei den Grünen in einer Parteisitzung, wo man ja schon, also im Jugendhilfeausschuss bin ich Mitglied, weil das von der Struktur her so vorgesehen ist, dass man beratend von Kirche dabei ist. Und da gab es Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, niemand nimmt mich ernst, weil ich von Kirche bin. Also ich war auch in unterschiedlichen Jugendhilfeausschüssen, in meinen paar Stellen vorher schon und dann und so weiter. Und in der Partei ist es ja, da ist man dann schon Parteifreundin und wird ernst genommen. Da fand ich eher spannend, mal zu erleben, wie es ist, mit quotierter Rednerliste zu diskutieren. Was sehr lustig ist, wenn man die einzige Frau im Raum ist, die den Mund aufmacht, dann darf man nämlich jeden zweiten Wortbeitrag bringen. Das ist, also da hatte ich meine Diskussion, war Träumchen, ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass es manche kirchlichen Zusammenhänge gibt, wo das auch der Fall wäre.
Vielleicht wenn man quotierte Rednerliste.
Ja, natürlich, bei der quotierten Rednerliste. Aber sag mal, vielleicht kurz, also ich könnte mir vorstellen, also ich habe jetzt auch nur eine grobe Fantasie, wie funktioniert eine quotierte Rednerliste?
Also
oder Rednerinnenliste, muss man vielleicht sagen.
Ja, stimmt, ist mir gerade auch aufgefallen, muss die eigentlich gendern. Ne? Es ist quasi so, dass Männer nur jeden zweiten Wortbeitrag haben dürfen. Und man tatsächlich, wenn keine Frau sich oder keine Flinterperson, muss man ja sagen, sich gemeldet hat, auch wirklich kurz wartet, ob wirklich niemand was sagen will und erst dann nochmal anschließend ein Mann drankommt, um einfach die Dominanz, die in einer patriarchalen Gesellschaft, die so geprägt ist, wo Männer einfach viel leichter haben, sich zu trauen, sich zu melden, viel mehr das geübt haben und so weiter, um da Räume zu schaffen, dass eben Flinterpersonen sich da mehr nach vorne trauen. Flinter für alle, die es, oh Gott, weiß ich jetzt die Abkürzung, weiß ich nicht, aber es geht also um Menschen, die weiblich gelesen werden, die eben nicht männlich sind. Genau.
Ich glaube, Frauen, Lesben, Intersektionale, Non-Binäre.
Oh, danke schön. Trans.
Asexuelle?
Asexuell. Nee, doch. Das. Ja? Okay, dann, ja. Genau.
Aber egal. Also.
Ja, ich habe, glaube ich, genau. Die Transpersonen. Also, es ist.
Ja.
T ist trans. Ja.
Und. Genau, und diese und dadurch eben einen Raum zu schaffen, wo Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen oder Flinterpersonen mehr Sichtbarkeit bekommen.
Ja, spannend.
Genau.
Hast du Situationen vor Augen? Ja,
ich
genau.
Ich habe noch ein drittes, was natürlich, also ein Protesttraining ist nochmal was ganz anderes. Ja. Das finde ich schon sehr spannend. Also Aktivismusgruppen, wie die organisiert sind, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das ist teilweise auch völlig anders als die Parteien und so, weil also der letzten Generation wird immer vorgeworfen, dass sie sehr hierarchisch organisiert sind. Das stimmt. Das hat auch Gründe, also dass man eben, also für das Ziel braucht man gewisse Formen und so weiter und versucht natürlich trotzdem in einer hierarchischen Struktur demokratische Prozesse ablaufen zu lassen, weil die Demokratie uns hoch und heilig ist, aber eben das sind angepasste Formen und da ist das dann weniger Gremium, sondern da sind das wirklich eher Trainings, Vorträge, Dinge, wo man eben sich in einer rasanten Zeit schult. Das ist auch immer sowas, also das war wirklich befremdlich, auf einmal Teil einer Bewegung zu sein, die rasant wächst. Also wo man nur noch mit Onboarding beschäftigt ist.
Das hattest du bei Kirche nicht gelernt?
Nee, komischerweise nicht. Und in Partei übrigens auch nicht. Also das ist, ne, Parteien sind ja auch, dass die, also jetzt gerade so ab und zu mal, gerade die Linke hatte ja jetzt gerade so einen Riesenmitglieder hinzugewinnen, die Grünen hatten das in den letzten Jahren auch ab und zu, aber de facto, also hauptsächlich geht's nach unten.
Voll.
Genau.
Weshalb ich das so spannend finde und ich würde da gerne, glaube ich, auch noch ein bisschen bleiben, ist, du schreibst in deinem Buch ja, über
sehr vieles, bewusst, dass sehr du jetzt spannendes. Über diesen Artikel reden willst in dem Buch.
Ja, du rätst Menschen genau an einer bestimmten Stelle im Buch zu einer Challenge. Und die Challenge heißt, geh zu einem Treffen auf kommunalpolitischer Ebene, Bündnis gegen Rechts, offenes Parteitreffen einer demokratischen Partei deiner Wahl, Friedensgruppe und hör zu. Sag so wenig wie möglich, nimm einfach wahr. Und das von dir sozusagen nochmal zu hören, wie war das am Anfang? Also, wo du nicht jeden zweiten Redebeitrag hattest, und dann selber vielleicht, also man wächst ja dann da auch rein. Wir reden ja hier viel über, wie, also ich sage jetzt mal, theologischer Begriff wäre ja, wie inkarniert man sich selbst, vielleicht auch den eigenen Glauben in einen anderen Kontext hinein. Und du sagtest ganz am Anfang ja so, erstmal musste ich gar nicht irgendwo hingehen, sondern die Leute sind zu mir gekommen, die Fridays for Future Gruppe und so weiter. Ich vermute, dass da auch schon viel von diesem Prozess stattgefunden hat. Aber irgendwann, ich sag mal, ich will nicht sagen, verlernt man, das ist, glaube ich, das falsche Wort, aber wenn man dann im Kontext angekommen ist, ist man ja auch Teil davon. Also ist man schon von Anfang an, aber die Art, wie man Teil davon ist, verändert sich ja. Und das fände ich irgendwie spannend, auch mal von dir zu hören, was waren, also vielleicht auch es so deine eigenen Learnings dabei.
Also es gab einen Moment, den ich im Rückblick sage, da hatte ich auf einmal das Gefühl, akzeptiert zu sein in der politisch, ich sage jetzt mal politisch linken Bubble. Und das war als, damals gab es, oder also gibt es immer noch, aber damals war ich noch auf dem guten alten Facebook unterwegs und hatte in der Stadtgruppe von Suhl eine Einladung zu einer Demo gepostet von Fridays for Future. Und hab da, ich sag mal, das Größte, was ich bisher so an Shitstorm abbekommen habe. Also ich würde sogar sagen, größer als nach meinen Prozessen. Also es war jetzt, also ich bin davon noch sehr, sehr verschont, muss ich dazu sagen. Und da danach war ich auf so einer städtischen Veranstaltung, oh Gott, wie irgend so ein Kindertag-Dingens, also mit Ständen für die Kids und alle Träger stellen sich vor und so. Und da kommt einer schon vom harten linken Kern auf mich zu und schüttelt mir die Hand und sagt, Anna, großen Respekt, dass du dir dieses Facebook-Zeugs noch antust. Krass. Und das war so, wo ich dachte, jetzt habe ich einen Ritterschlag bekommen. Genau. Ich bin da ja auch nicht wirklich taktisch vorgegangen. Ich bin da so reingestolpert. Ne? Yeah. Das ist so das Problem. Also irgendwie, natürlich war ich auch geprägt von der FreshX-DNA. Also ich habe mich den Lehren ja genug ausgesetzt, schon vor euch, vor der Pionierfortbildung.
Ich wollte gerade sagen, nennen wir es lieber Haltung. Die Lehren, das klingt schon
Also genau, also ich sag mal so, ne, ich habe da die klassische FreshX-Karriere hinter mir, habe in Greifswald studiert und solche Sachen. Das heißt, ich habe das schon so ein bisschen immer wieder versucht ernst zu nehmen. Aber am Schluss ist es so, wie gute Freundschaften einfach entstehen. Man weiß es danach nicht mehr. Es sind Dinge, wo man nicht drinsteckt. Es ist vielleicht die Offenheit, dass da Freundschaften entstehen durften, aber das war es dann am Ende auch schon. Also das Lustige ist übrigens, dass ich tatsächlich im FreshX-Netzwerk an manchen Stellen, nicht überall, aber an manchen Stellen das Gefühl habe, dass Leute dann so denken, so, naja, so haben wir das eigentlich nicht gemeint mit dem Inkarnieren. Also die dann so mit diesen politisch Linken nicht ganz so viel anfangen können. Aber also ich habe es wirklich als FreshX-igen Prozess empfunden, da so rein zu rutschen.
Ja, das, also hast du ja gerade schon ein bisschen angeteasert, ist so ein Abschnitt zum Thema Mission, den du ja beendest dann eben mit dieser Challenge. Und ich habe mich da irgendwie selber so sehr drin wiedergefunden, wie du so unterschiedliche Perspektiven beschreibst. Also man kommt in, also jetzt in deinem Fall eben eine aktivistische Bubble, sage ich mal, die ja irgendwie auch eine eigene Kultur hat und eigene Werte und so weiter und so fort. Und du beschreibst ja dann so unterschiedliche Rollen, die du als Person, aber ich würde jetzt mal sagen, ich habe mich da schon sehr drin wiedergefunden und vielleicht Christinnen mehr oder weniger generell irgendwie einnehmen können. Und dieses vom Fremdkörper, die fürs gute Gefühl, die Zivilgesellschaft, die auf Augenhöhe. Und das, was du am Ende jetzt beschreibst mit dem Shitstorm, so dieses, da, also höre ich so sehr stark, da war für jemanden klar, du bist eine von uns, so irgendwie in dem, was du machst. Und gleichzeitig, also bist du ja Christin. Und ich vermute, dass das auf eine Weise vermutlich in dieser Bubble auch ein Dauerfremdkörper sozusagen ist, der sich sehr unterschiedlich irgendwie anfühlen kann. Und fand das spannend, dass also dieses Zuhören und irgendwie, wie du beschreibst, dass Kirche und ihre VertreterInnen ja an so Stellen, wo es um politischen Aktivismus oder eben Klimaaktivismus und so weiter geht, häufig in Form von Grußworten vertreten sind. Und es irgendwie fast wie so eine Selbstverständlichkeit, ich sage jetzt mal in Klammern immer noch, scheint wie, ja, da muss doch dann auch jemand von der Kirche was sagen. Und ich finde,
kommt drauf an, wo du bist.
Genau, ne? Kommt voll drauf an, wo man ist. Aber im Selbstverständnis, glaube ich, ist das irgendwie an vielen Stellen noch da. Und habe so sehr gezuckt. Also im Buch findet sich die Formulierung. Und ich sage an dieser Stelle, ich vermute, du beziehst dich nicht auf alle, aber es gibt sie auch. Die peinlichen, leeren, nichtssagenden Grußworte. Und also habe da so eine starke, ne, weil du am Ende eben sagst, hinhören. Also diese Frage nach, wie gut haben wir eigentlich verstanden, worum es da geht? Und haben wir gut zugehört? Und sprechen wir von außen in etwas hinein? Das, finde ich, kann ja manchmal auch eine Berechtigung haben. Sprechen wir aus, ne, der Bewegung heraus, kann auch eine Berechtigung haben. Aber schlimm ist, glaube ich, wenn man den Eindruck hat, man würde was Wichtiges von irgendwo sagen, aber es gibt gar keinen Resonanzraum bei den Menschen, die sonst noch da sind, irgendwie dafür. Und gerade jetzt so von, also ich fühle mich da tatsächlich relativ weit draußen und stehe auch an manchen Stellen oder da, wo ich so in so Bezügen unterwegs sind, staune ich vor allem sehr viel. Also zum Beispiel darüber eben, wie Organisiertheit funktioniert oder Ehrenamt und in was für einer Kurzfristigkeit Leute mit einem krassen Engagement Dinge auf die Beine stellen und so. Und fühle mich aber eben an vielen Stellen, ich weiß nicht, ob Fremdkörper, aber wirklich unwissend. Also dieses, ich muss wirklich sehr gut zuhören, um mich hier reinzufühlen und so. Und manchmal habe ich auch ein starkes Fremdheitsgefühl, aber ich glaube, ich löse auch ein Fremdheitsgefühl aus, sozusagen. Und finde das nochmal von diesem Prozess der Inkarnation spannend. Also, dass du halt sagst, naja, wie Freundschaften entstehen. Man wächst da halt so rein. Das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie strategisch plant, um dann zu sagen. Also, das finde ich auch sehr sympathisch daran. Ich glaube, man würde die FreshX-DNA auch falsch verstehen, wenn man meint, es ginge da um eine Strategie, die man so ausrollt. Und trotzdem ist ja dieser Prozess, finde ich, spannend. Gab es für dich nochmal so Schlüsselmomente, wo du sagst, boah, da habe ich nochmal vielleicht was, also ich sag mal, begriffen wirklich in so einem ganzheitlichen Sinne? Vielleicht
also zwei Sachen. Also das eine, was mir gerade ganz deutlich wurde in dem, was du gesagt hast, ist auch so dieses, dass man einfach auch nicht auftritt mit dem, ich weiß doch eh schon alles. Ja. Also wir denken immer, weil wir so philosophisch denken und so weiter, haben wir alles schon durchdacht, aber einfach auch mal zu sagen, ich fühle mich gerade einfach überfordert, wenn ich sehe, was die AfD hier für Wahlergebnisse hat. Was habt denn ihr dazu schon rausgefunden? Weil das sind so viele Ressourcen auch, Gesprächstrainings oder irgendwas, ne? Und also gerade wenn man dann in eine Vereinigung geht, die wie die letzte Generation unterwegs ist, natürlich muss man erstmal lernen, wie funktioniert eigentlich so eine Protestaktion, worauf muss ich achten, was kann ich tun, was nicht. Mhm. Ich war da mega erstaunt, wie viel wir also in diesem Protesttraining über Gewaltfreiheit nachgedacht haben. Ja. Genau. Und das andere ist, also die leeren Grußworte, ne, also Fremdscham ist da leider ein sehr, sehr naher Freund von mir. Und auch, dass man manchmal so dieses Cringe-Gefühl hat, wenn dann irgendwie, jetzt muss der Pfarrer aber noch beten. Wobei ich lustigerweise das Gebet an und für sich gar nicht ausschließen würde. Aber das muss A, gut vorbereitet sein in dem Moment und B, man muss Street Credibility haben. Mhm. Also ich war irgendwann an dem Punkt, aber das war wirklich nach einem langen, langen Weg. Da war eine Veranstaltung, ich glaube, das war das Corona-Gedenken, also wo wir eine Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen von Corona gemacht haben und bei der Planung eine Frau, die ich nicht mal kannte, sagte, Frau Böck, Sie machen den letzten Redebeitrag, oder? Sie machen das immer so schön. Und wo einfach klar war, was sie wollte, war, dass ich einen liturgischen Abschluss mache. Ja. Natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen Fremdwörtern oder so, sondern für mich hieß das, ich werde tatsächlich ein Gebet sprechen. Mhm. Ich werde das auch ganz deutlich markieren als ein christliches Gebet, aber ich werde davor sagen, was die Menschen machen können, die mit diesem Glauben nichts anfangen können. Und ich werde mich kurz halten. Und ich werde Worte verwenden, die alle verstehen. Aber also, wie gesagt, es heißt nicht, Gebet geht nicht, aber eben bitte, wirklich eingefühlt, wirklich, ich weiß, zu wem ich spreche und so weiter. Natürlich stehen dann auch die Linken, die, ich sag mal, die Männer von der Linken, also von der Partei, irgendwo hinten und brummeln rum und finden es doof, was ich da mache. Man macht es ja nie allen recht. Aber genau, also ich glaube, das war stimmiger als manches, was ich sonst so erlebt habe.
Mhm. Und erinnerst du dich, was du den Menschen gesagt hast, die vielleicht mit einem Gebet nichts anfangen können?
Ja, ich habe gesagt, nutzt die Stille, gönnt uns die Freiheit, betet, wenn ihr einen anderen Gott habt, betet zu dem in der Zeit, wenn nicht, also einfach sehr offen und frei formuliert. Mhm. Ich bin in keiner Kirche, ich habe in dem Moment nicht das Anrecht, irgendjemandem ein Gebet überzustülpen.
Ja. Mhm. Ne? Ja. Gewaltfreiheit. Da sollten wir ja auch eigentlich als Kirche einiges beizutragen haben. Ja, ich bin da gerade hängen geblieben, als du das sagtest. Also zum einen Protesttraining, also auch diese Frage von, was können wir lernen im Sinne von, welche Themen und Praktiken erfahren bei uns eigentlich Schulung? Also ich merke, um ehrlich zu sein, hätte ich gerne ein Training in Gewaltfreiheit. Also gewaltfreie Kommunikation oder gewaltfreien Widerstand, muss man ja wahrscheinlich etwas spezifischer sagen. So gewaltfreie Kommunikation, ich glaube, das findet man an vielen Stellen. Aber diese Frage, gerade in Zeiten, wo vielleicht Widerstand nochmal eine ganz neue Relevanz auch in Deutschland irgendwie bekommen hat, wahrscheinlich schon, und vielleicht auch zunehmend bekommen wird, ist ja die Frage, wer sind da eigentlich ExpertInnen für? Mhm. Und was könnten wir da, also und wir, vielleicht sage ich einfach, was könnte ich da noch lernen? Weil ich merke irgendwie, ich glaube, so ein Training brauche ich auch.
Hm.
Kannst du uns mit hineinnehmen, was hast du über gewaltfreien Widerstand gelernt bei der letzten Generation?
Also ich glaube, ich habe fast mehr noch erst im Nachgang gelernt, weil tatsächlich sehr viel, also ich werde ja sehr viel stigmatisiert, dass ich gewalttätig sei. Mhm. Also das, der Standardspruch, den du abbekommst, sobald du sichtbar im Widerstand bist, ist ja, ja, deine Ziele, die finde ich, die teile ich ja, aber deine Methoden, also nee. Und damit ist ja es ganz, also ohne es explizit zu sagen, gesagt, das ist, geht gegen das Gesetz, das ist ja Gewalt, ich werde ja angezeigt wegen Nötigung im Straßenverkehr und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die internalisiert man auch ganz, ganz schnell. Also wo ich selber gemerkt habe, also auch von dem, was ich so als Persönlichkeit mitbringe, kriege ich ja oft gesagt, also ich bin jetzt nicht die, die sich zurückhält, ne? Und dann zu merken, wie mein Selbstbild davon immer mehr auch geprägt ist, das ist mir da passiert, als mich ein Freund angefragt hat, die Story steht auch im Buch, also ihr kennt sie wahrscheinlich schon, als ein Freund mich angefragt hat, bei so einem Kurzpodcast-Projekt mitzumachen für die Friedensdekade, wo es darum ging, dass Menschen Gewalt begegnen durch Gewaltlosigkeit. Und ich habe mich null angesprochen gefühlt. Ich habe so gedacht, wieso fragst du mich? Bis er mir dann erklärt hat, dass ich ja gewaltfreien Widerstand mache. Und ich so, ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, dass wir in Kirche, wir sind sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden, schon seit Jahrhunderten, glaube ich das. Also kirchengeschichtlich kann ich es jetzt nicht verorten, aber wir wollen es ja immer allen recht machen. Und wir müssen doch, also wir denken, die Sanftmut ist das Einzige, was ChristInnen ausmacht. Und Frieden heißt eben quasi Passivität. Und dadurch sind wir so ängstlich, irgendwas zu tun, weil wir wollen ja nicht gewalttätig sein. Aber eben zu sagen, dass also der absolute Rückzug und die Passivität fördern ja, dass andere gewalttätig sein können. Und deswegen würde ich behaupten, ist Widerstand, wenn ich eben in dem Moment trotzdem auf die Gewalt verzichte, immer noch gewaltfrei. Was übrigens auch Soziologen und so sagen. Also das ist jetzt nicht nur, dass wir uns das ausdenken. Und für uns gehörte das beim Training einfach, dass wir die konkrete Situation geübt haben. Mhm. Also was passiert, wenn mich jemand anschreit? Dass ich eben nicht zurückschreie. Also wenn man die Bilder sieht von diesen Blockaden damals, dann sieht man, dass die Aktivisten ganz oft einfach nur vor sich hinstarren, gar niemanden angucken und so. Das ist wirklich ein bisschen auch der Schutz gewesen, dass ich das nicht an mich rankommen lasse, was da um mich rum passiere und eher so mich in mich zurückziehe. Ne? Und genau, und dann eben auch, was man eben auch übt, ist, was passiert dann, wenn die Polizei einen wegträgt und oder wie reagiere ich, wenn mich dann eben einer von den Passanti anrempelt oder also kurz vor meiner ersten Aktion wurden welche an den Haaren von der Straße gezogen. Direkt irgendwie 2 Tage vor meiner Aktion war diese Geschichte mit dem Lastwagenfahrer, der fast einen von uns überfahren hätte. Also genau, auf sowas versucht man sich, soweit es möglich ist, mental vorzubereiten. Also es geht dann oft um die Reaktionen. Was mache ich dann? Also für sowas wie, man wird von der Straße gezogen, zum Beispiel auch zu sagen, ich habe auch die Freiheit, jeden Moment diese Aktion abzubrechen. Ich darf aufstehen und weggehen, wenn ich nicht mehr kann. Oder so, genau, also.
Und was sagst du Leuten, die sagen, naja, also was ist daran gewaltfrei und überhaupt ist nicht Widerstand an sich schon irgendwie etwas, ich sag mal, Gewaltvolles, weil es in diesem Wider steckt ja ein Gegen. Und gerade wenn es um all die, also ich sag mal, in der Diskussion ging es ja dann viel auch um Krankenwägen und irgendwie, ich glaube, man hat noch Verständnis dafür, dass Leute zu spät zur Arbeit kommen, aber es kommt schon sehr darauf an, welche Arbeit. Aber so bei Feuerwehr, Krankenwagen, Rettungskräften und so weiter. Also das war ja, glaube ich, in der Diskussion so ein Riesenthema irgendwie. Warum ist das gewaltfreier Widerstand? Weil, und warum ist es gut, dass das passiert?
Wenn es nach uns gegangen wäre, wären die Krankenwagen durchgekommen. Das ist die schlichte Antwort. Natürlich haben wir Staus verursacht und in diesen Staus sind diese Kranken, also es sind dann auch in den Erzählungen immer mehr, als es dann tatsächlich waren. Und in den Problematiken kommt jetzt ganz viel zusammen, dass deutsche Autofahrer keine Rettungsgasse bilden können. Mhm. Da kommt dann hin, dass wir ein marodes Netz haben, was Rettungswägen und Rettungseinsatzstellen und so weiter angeht. Das heißt, die haben viel zu weite Wege. Also da kommt ganz, ganz viel, was da zusammenfließt, aber tatsächlich haben wir immer eine Rettungsgasse. Wir haben immer Menschen, die aufstehen können, die nicht geklebt haben. Die sitzen auch entsprechend taktisch. Und tatsächlich ist bei uns auch geklärt, wer zum Beispiel entscheidet, ob jetzt die alleinerziehende Mutter durch darf oder so. Ne? Also auch das wäre möglich unter Umständen. Und das ist auch teilweise passiert, wenn da mit uns geredet wurde. Genau, also das ist dann natürlich ganz oft, werden erstmal alle Eventualitäten aufgemacht. Ja, ich finde, Widerstand ist tatsächlich auch nötig manchmal. Also weil die Frage ist ja, warum will ich gewaltfrei sein? Ich will gewaltfrei sein, weil ich Gewalt verhindern will. Und manchmal muss ich, um Gewalt zu verhindern, nicht Gewalt anwenden, aber dennoch sehr klar meinen Standpunkt machen. Und dazu gehört eben, dass ich widerspreche. Dazu gehört, dass ich Widerspruch sichtbar mache. Also ich habe ja, das ist eine ganz wichtige Argumentation vor Gericht, ich habe ja davor alles andere probiert. Ich habe ja legale Demos organisiert. Ich habe Parteipolitik gemacht. Ich habe immer wieder erlebt, wie das ins Leere läuft. Ich habe immer wieder erlebt, wie, was mich immer am meisten angekotzt hat, waren diese KommunalpolitikerInnen, die dann immer, oh juhu, Fridays for Future ist da und die Jugend ist da und wie schön. Und dann hat man sich kurz mal ein Foto gemacht, aber verändert hat sich nichts. Und dann zu sagen, ja, ich schreibe, glaube ich, ein Buch an der Stelle, gib mir konstruktiv Vorschläge, was soll ich stattdessen machen, was ich vielleicht noch nicht probiert habe. Es wurde uns als letzte Generation gesagt, ja, setzt euch doch dahin, wo die Verursacher sind. Haben wir gemacht, wir saßen vor RWE. Nur dann hat halt niemand über uns berichtet. Das Ding ist, wir haben gesagt, wir müssen dieses Thema dahin bringen, wo die Leute sind. Und am meisten hat funktioniert, sich einfach in den Straßenverkehr zu setzen. Damit haben wir die größte Aufmerksamkeit bekommen. Inzwischen auch ist auch nachgewiesen, dass wir damit auch Aufmerksamkeit fürs Klima geschaffen haben, die jetzt fehlt, wo wir nicht mehr auf der Straße sind. Und das Ganze machen wir, weil wir wissen, dass da gerade Gewalt passiert, die nur nicht so sichtbar ist, die nicht so 1:1 klar darstellbar ist. Aber es ist jetzt schon so, dass Menschen im Süden, im globalen Süden leiden. Es ist jetzt schon so, es wird immer mehr so sein, dass die Menschen, die es sich leisten können, in klimatisierten Räumen sind und die anderen halt an den Klimafolgen leiden. Sommer sind nicht mehr nur Freibadwetter, sondern die gehen uns körperlich an. Und je weniger ich mir leisten kann, mich davor zu schützen, desto mehr wird, also bin ich gesundheitlich beeinträchtigt und so weiter und so fort.
Ich habe gerade gedacht, das ist ja, glaube ich, wenn man in die Geschichte guckt und wo ich vielleicht aus tiefster Überzeugung sagen würde, ja, ist ja völlig klar, dass die Leute da Widerstand geleistet haben, dass es natürlich in der Situation selber erstens wahrscheinlich auch immer, also vielleicht gab es dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo das irgendwie so völlig klar war. Aber an sich muss man ja erstmal sagen, immer wenn man drin steckt, steckt man erstmal drin. Und jetzt ist ja auch die Klimakrise nicht das Einzige, was wir haben. Also ich frage mich das ganz oft auch bei der Situation rund um die Außengrenzen und den politischen Entscheidungen rund um Flucht und Migration. Dieses, ja, solange man in einem System steckt und es ja rechtens ist und so weiter und so fort, ist ja die Frage, wann ist der Punkt, wo entweder dann Einzelpersonen oder in irgendwann vielleicht auch größere Gruppen von Menschen oder so sagen, da machen wir nicht mit und nicht nur machen wir nicht mit, sondern wir widersetzen uns tatsächlich, weil das jetzt irgendwie dran ist aus zum Beispiel unseren Überzeugungen rund um die Welt und den Menschen und die Menschenwürde und Gott und was wir glauben.
Genau, also die letzte Generation hat auch geguckt auf diese historischen Bewegungen, wie die funktioniert haben, was da vielleicht auch schiefgelaufen ist und so. Es gibt ein Buch, das ist für uns ganz, ganz wichtig. This is an Uprising. Gibt es inzwischen auch eine deutsche Übersetzung? Dies ist ein Aufstand. Mein Liebling, da ist, kommt im Buch sehr oft, ist Martin Luther King. An der Stelle ein Riesen-Shoutout an meine, an eine Mitarbeiterin hier im Verlag, die es ermöglicht hat, dass wir ein sehr langes Zitat aus einem Brief von ihm drin abgedruckt haben, wo halt so witzig ist, weil man genau sieht, er war in den genau gleichen strugglen wie wir, die quasi gemäßigten Leute, die aber auf der Seite der Schwarzen waren, die waren eigentlich sein größtes Problem, wo er sagt, der Ku Klux Klan ist nicht so schlimm wie die, die eben sagen, ja, deine Ziele teilen wir ja, aber deine Methoden, du musst Geduld haben, du musst, ne, also die, und also das bestätigt mich dann auch wiederum darin zu sagen, ja, es lohnt sich auch gegen die Widerstände aus den eigenen Reihen dann,
ja.
Ja. Auf die Straße zu gehen.
Nun bewegt dich das Thema ja so sehr, dass du es sogar in Papier gegossen hast, sozusagen. Und du startest mit der Schöpfung. Und also natürlich, es ist jetzt irgendwie sehr, also irgendwie könnte man ja meinen, für uns als Christin auch ein No-Brainer, dass Schöpfungstheologie und Schöpfungsspiritualität irgendwie gerade vielleicht zunehmend eine entscheidende Rolle spielen könnte, sollte, für dich sowieso schon tut. Für mich ist eine total, ja, bewegende vielleicht Frage gerade, inwiefern ist eigentlich unsere theologische Grundierung und unsere spirituelle Verankerung in unserem Alltag auch eine Ressource für all das, was gerade passiert in Richtung ja, Klimaaktivismus oder dann eben ja auch kein Aktivismus. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich bin keine Klimaaktivistin und viel zu wenig aktiv. Frag mich schon, was ich in meinem Privatleben tun kann, aber nicht eben in so einer, umfassenden Rolle oder das, der Einsatz dafür hat nicht so eine, also für mich nicht so eine große, oder da investiere ich gerade nicht so viele Ressourcen wie an anderen Stellen sozusagen. Und für mich ist das, glaube ich, echt eine total relevante Frage, für mich selber, aber vielleicht auch für die Frage, was können wir als Kirchen und als Christen und Christinnen beitragen in diesen Zeiten? Wo ist Schöpfungstheologie und Schöpfungsspiritualität eine Ressource?
Also ich bin da eher skeptisch tatsächlich. Also zu das, was du sagst mit deinem eigenen Aktivismus, da müssen wir nochmal drüber reden, was kann alles Aktivismus sein, was ist wirklich dienlich und was vielleicht auch nicht, was ist ganz okay, aber auch nicht zwingend und so. Also da mache ich ganz viele Fässer auf im Buch. Also ich schimpfe immer auf das Wachstuch und sage, das Wachstuch rettet uns nicht, obwohl ich selber total gerne Wachstücher benutze.
Also du würdest auch nicht sagen, man sollte damit aufhören, wenn man es gerne macht.
Ja, nein. Genau. Aber bei der Spiritualität haben wir ein kleines Problem, und zwar, dass wir es halt nicht verwechseln dürfen. Also wenn ich einen Baum umarme, habe ich noch nicht das Klima gerettet. Und tatsächlich, wenn ich einen Baum umarme, ist auch die Frage, wie viel näher bin ich dann wirklich der Natur, als wenn ich zu Hause in meiner Wohnung sitze. oder der Schöpfung Gottes, weil der Baum steht sehr wahrscheinlich in einem quasi eigentlich in einem gewerblichen Wirtschaftsraum, ist quasi dient der Holzgewinnung. Wir haben keine Urwälder mehr in Deutschland. Wir haben ganz im Osten von Europa noch ganz letzte Reste von wirklich ursprünglichen Wäldern. Das, was hier ist, ist alles angelegt, ist alles, also ist wie ein Acker eigentlich. Und deswegen ist also dieses Baumumarmen für mich auch so fast noch schlimmer als das Wachstuch, weil halt viele Menschen auch so dann so Sachen machen wie, also was dann als Schöpfungsspiritualität gilt, also oh, ich bin jetzt so gestresst von den ganzen Nachrichten, ich mache alle Nachrichten aus, blockiere mich davon, gehe in den Wald und dann bin ich doch so naturverbunden. Also ich skizziere es bewusst übertrieben, ne? Aber mein Ansatz für eine Schöpfungsspiritualität ist erstmal das Verständnis, dass ich auch dann in der Schöpfung bin, wenn ich in Essen in einem Stau stehe. Egal, ob die letzte Generation ihn gründet oder ob der einfach ist, weil halt mal wieder irgendwie ein Auto liegen geblieben ist oder sonst was. Also weil alles um uns herum ist Schöpfung, sogar wir selbst sind Schöpfung. Also das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, dass wir in der Theologie den Menschen der Schöpfung gegenübergestellt haben, als sogenannte Krone der Schöpfung. Macht das Ganze viel schwieriger, weil wir uns dadurch wirklich entfernt haben von einer Verbundenheit zu Natur und Schöpfung. Aber natürlich ist Spiritualität eine Ressource. Nur würde ich sie sehr, sehr, sehr weit fassen, was alles Spiritualität sein kann. Also in meinem Artikel über Gebet, da beschreibe ich, wie meine zweite Blockade, müsste es gewesen sein, für mich ein absolut spirituelles Ereignis wurde und Erlebnis wurde. Und darin ist es auf jeden Fall eine Ressource.
Ja, ist auch spannend. Also, ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal einen Baum umarmt habe. Ich glaube nicht. Aber ich dachte, ich merkte gerade, vielleicht müssen wir noch mal klären, was eigentlich Schöpfungsspiritualität. Ja. Ich habe diesen Begriff ja jetzt einfach so verwendet und bin dir sehr dankbar dafür, dass du im Grunde genommen ja auch noch mal sagst, lass uns mal definieren, was meinen wir da eigentlich mit. Also, wenn ich es weiterfasse, vielleicht eher dieses mich also ich vielleicht würde ich so sagen, wie, also so höre ich es bei dir, mich als Geschöpf wissen. Mhm. Und als, also das habe ich von dir an anderer Stelle auch gehört, eben sich bewusst zu machen, wir retten nicht das Klima, sondern, also wahrscheinlich bist auch nicht du die Erste, die es gesagt hat, aber du sagst es an anderen Stellen auch.
Wir retten unsere Lebensgrundlagen.
So, ja, wir retten unsere Lebensgrundlagen und uns selber, aber ja auch, also die Welt, von der wir ein Teil sind. Und natürlich könnte man dann auch etwas zynisch sagen, naja, vermutlich wird diese Welt auch ohne uns weiter existieren. Also ja, wir nehmen uns am Ende unsere Lebensgrundlagen und wahrscheinlich nicht die Schöpfung der Schöpfung. So, da ist wahrscheinlich die Anpassungsfähigkeit an vielen Stellen auch sehr viel größer, aber es wird ein sehr schmerzhafter Prozess sein, so den wir dann alle nicht mehr bezeugen. Aber diese Frage eben nach Spiritualität, also wirklich als eine Kraftquelle widerständig zu sein. Und damit würde ich, also als ich dir vorhin zuhörte und du sagtest, ich habe gelernt, wo zu sitzen, wo man mir gewaltvoll begegnet und mich in mich selbst zurückzuziehen, damit ich nicht gewaltvoll antworte. Das wäre für mich aufgrund von meiner Tradition ein spiritueller Akt, aber vielleicht auch dessen, weil ich eine Fantasie davon habe, wie ich das überhaupt hinkriegen könnte, mich in mich selbst zurückzuziehen. Und das hat dann was mit der Präsenz Gottes in mir selbst zu tun. Und andere werden das anders machen, ist auch okay so. Aber für mich wäre das, glaube ich, die Form der Spiritualität, die sich da für mich irgendwie verknüpft. Und ich frage mich, ob da nicht sehr, und also das ist ja jetzt erstmal nur so eine erste Fantasie, die ich irgendwie jetzt im Zuhören von dir auch entwickelt habe und manches, was du im Buch schreibst, auch von eben der Wirkmacht, die wir haben und so weiter und so fort. Aber das vielleicht stärker zu entdecken. Und für mich ist, glaube ich, schon auch die Frage, wo sind die Erfahrungsräume dafür? Oder ich sag mal, wo ist das Training dafür, das eben auch zu entwickeln? Und vielleicht führt mich auch Bibellesen und Gebet da irgendwie intensiver zu hin, das als Kraftquelle irgendwie zu sehen. Aber ich merke, meine Theologie führt mich, oder was heißt meine Theologie, aber bestimmte Teile meiner Theologie führen mich auch eher dahin zu sagen, lasst uns doch die Vielfalt wertschätzen und doch nicht irgendwo gegen sein, sondern so. Und dann lese ich dein Buch und fühle mich sehr angesprochen, weil ich irgendwie denke, ja, maybe not so helpful. Also,
Also, wir dürfen die Vielfalt feiern, das schreibe ich schon auch im Buch.
Voll. Mir geht es nicht darum, nein, alle, die das jetzt hören und ein seltsames Bild von Anna und mir bekommen,
keine Sorge,
so war es nicht gemeint. Aber du machst ja schon sehr deutlich, dass die, also so verstehe ich dich, auch ein Einstehen, oder so verstehe ich die ganze Bewegung, ein Einstehen für das, was man als richtig erkannt hat, eben unter Umständen auch mit, ich weiß gar nicht, ob Abgrenzung das richtige Wort ist, aber mit einer klaren Positionierung zu tun hat. Und diese klare Positionierung, die bedeutet dann eben vielleicht auch ein, ich widersetze mich eben an bestimmten Stellen und frage nicht danach, wie wir das noch einhegen können und irgendwie so. Ja.
Und ich muss sagen, also ganz viel davon kommt aus zutiefst frommen Strukturen, die ich in meinem Leben abbekommen habe. Mhm. Und zutiefst, also aus Bibelstellen, die ich gelesen habe. Ich habe dieses Buch auch sehr bewusst in so einer Sprache geschrieben, die ich quasi aus all meinen Jahren Pietismus, Evangelikalismus mitgenommen habe. Mhm. Ich zitiere sehr regelmäßig die Bibel und argumentiere mit ihr, weil mir das total wichtig ist. Für mich ist aber das Lustige, dass halt für mich die Konsequenz aus dem, was ich in meinem Glauben jahrelang bedacht und durchgegangen bin und so weiter und so fort, am Ende völlig klar war, dass das gerade die logische Konsequenz ist, in Widerstand zu gehen. Und also ich habe ja auch ganz bewusst, dass ich eben, also dass ich schreibe und da passieren genau die Sachen, die wir uns immer gewünscht haben. Ne? Also dass ich auf einmal mit Menschen über den Glauben spreche, die nie über, also die vorher nie darüber nachgedacht haben und so weiter und so fort. Also es ist gar nicht so weit weg, wie man das manchmal denkt, von manchen, also von dem, was mich spirituell geprägt hat. Mhm. Also mein absoluter Lieblingstext, also in dem Buch gibt es ja die Gastbeiträge. Also als der Gastbeitrag von Vincent reinkam, das habe ich bei Jason schon erzählt, es tut mir leid.
Hier ein kurzer Shoutout an den Podcast Schöner Glauben, wo man einen guten Talk mit Anna machen kann.
Also als Vincents Artikel reinkam, das ist einer von dieser Fridays for Future Gruppe damals, der inzwischen in Heidelberg studiert und ein junger Erwachsener ist, immer noch politisch sehr aktiv. Und also sein Artikel ist einfach nur ein Zeugnis davon, wie Menschen, die nichts mit Glauben zu tun haben, auf einmal anfangen, über Glauben nachzudenken, weil ihnen in ihrer Bubble jemand begegnet ist. In dem Fall war das ich. Mhm. Und also ich habe fast geheult, als ich den Artikel gelesen habe, weil ich einfach dachte, boah, was, mir war selber nicht bewusst, was ich für einen Impact hatte. Mhm.
Wenn du sagen solltest, jetzt gerade auch nochmal mit dem Fokus auf FreshX und der Frage nach, also ich glaube, für mich ist das irgendwie so ein, das berührt, also wenn man diese klassische FreshX-Journey sieht, von hinhören und lieben und dienen und dann eben vielleicht Teil von etwas sein und so, will das an der Stelle gar nicht irgendwie instrumentalisieren, aber mir erzählt es schon auch was darüber, was unser Auftrag von Kirche ja generell, aber vielleicht auch wirklich mit Fokus auf die Klima
Katastrophe,
ja, ich dachte gerade, nicht Krise, was ist das andere Wort? Die Klimakatastrophe.
Krise ist okay, das W-Wort geht nicht.
Die Klimakrise und die Klimakatastrophe sein kann. Ich glaube, wir haben das an vielen Stellen ja gerade schon angetippt, aber vor allem an den Stellen, wo auch über den Relevanzverlust von Kirche gesprochen wird, denke ich irgendwie, das ist ein sehr relevantes Problem, was wir alle haben. Miteinander als irgendwie Menschheit. Und gerade auch vor dem Hintergrund, also Sarah Witscherer hat einen Gastbeitrag ja auch geschrieben, also wo die Klimakrise was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Spätestens da müssten wir ja alle irgendwie sagen, das geht uns doch in einer Intensität was an. Also, dass ich mich eben frage, was ist da vielleicht auch meine Rolle drin? Und, das will ich auch sagen, das klingt jetzt vielleicht an manchen Stellen so, so meine ich das nicht, dass das nirgendwo passieren würde. Also natürlich gibt es sehr auch kirchlich engagierte Leute, die sich für gute Veränderungen und auch politisch und so weiter einsetzen an der Stelle und auch was auf EKD-Ebene läuft und so. Das will ich alles überhaupt nicht kleinreden. Und trotzdem habe ich den Eindruck, vielleicht spreche da eher auch, wenn ich mich und mein eigenes Leben und Engagement an der Stelle angucke, irgendwie so, dass ich denke, hat es eigentlich den Stellenwert, den es vielleicht besser haben sollte? Von dem, was deine Erfahrungen da sind und eben gerade, weil du sagst, du atmest diese FreshX-DNA und Haltung an der Stelle ja auch, Was könnte ich als Christin, was können wir als christliche Gemeinschaften und als Kirche vielleicht noch stärker machen, als wir es bisher tun?
Das, was du
außer dein Buch lesen.
Das, was du vorher vorgelesen hast, die okay. Challenge. Also ja. Ich habe gerade tatsächlich gedacht, weil du jetzt so ja noch dieses, ja, und die EKD macht ja schon Sachen und so, was ich tatsächlich oft auch beobachte, ist, das sind gar nicht schlechte Sachen, die sind gut. Das Problem ist, es baut eine totale Parallelität im Normalfall auf. Also ja. Da muss ich jetzt auch sagen, es gibt inzwischen auch die Gemeinden, die das auch schon gecheckt haben und wirklich kommunal zusammenarbeiten. Aber de facto ist es wirklich, also und da gehört, glaube ich, dazu, einfach erstmal anzuerkennen, dass wir als Kirche einen Relevanzverlust haben und dann zu sagen, was läuft vielleicht schon längst ohne uns. Ja. Also die Klimabewegung kommt ja aus der Ökologiebewegung, das ist älter als wir. Und dann einfach zu sagen, können wir bei euch mitmachen. Und das eben wieder in dieser demütigen Haltung. Mhm. Also wir haben diesen Gag vorher zwar kurz angeschnitten, aber noch nicht. Also wenn man, also meine Freunde, wenn die quasi sich lustig gemacht haben über Kirche, haben die gesagt, das sind immer die, die in den Sitzungen sitzen, um die Anti-AfD-Demo zu planen. Und dann irgendwann, wenn man alles fertig hat, sagen, ja, müssen wir eigentlich immer gegen alles sein? Können wir nicht auch mal für etwas sein? Also so, ne, also nicht so dieses, ich bin jetzt die moralisch über euch Stehende, sondern eben wirklich zu sagen, ich bin jetzt Lernende und ihr bringt mir bei, worauf es ankommt.
Ja.
Also es gibt noch die Orte, wo Kirche die Relevanz hat, dass sie ein Parallelprogramm aufbauen kann, aber es ist trotzdem dann auch immer noch die Frage, ob das Not tut.
Ja, ob es sinnvoll ist.
Genau, Not tut, das fällt mir schon schwer, mir vorzustellen, was das notwendig machen könnte.
Ja, Kirchen machen viel zu oft irgendwie ihr eigenes Ding, das beklagen wir auch immer, aber am Ende machen wir es dann weiter, komischerweise, ne? Anstatt irgendwie, ja, unser Label draufpacken, können wir ja, selbst wenn wir mitmachen, aber auch das, finde ich, ist noch nicht mal nötig, weil, naja, wir wollen ja im besten Fall dieses Thema mit voranbringen. Und wie schaffen wir es als, ich sag mal jetzt aus deiner Erfahrung, als bewegte Menschen, sage ich mal, die das Thema bewegt, in unserem stinknormalen Presbyterium, es irgendwie hinzukriegen, dass wir sagen, lass uns doch da mitmachen. Und wir müssen nicht die erste Geige spielen oder gar nicht, sondern lass uns da mitmachen. Und dann nicht die Antwort kommt, ja, dann mach doch, kannst du ja privat machen. Weil klar, ist auch gut, aber also verstehst du, was ich meine?
Oh, das finde ich immer ganz schwierig. Also ich habe mich ein bisschen drum gedrückt, indem ich aus Kirche raus bin. Also ich bin auch offiziell Mitglied, damit ich meine Ordination behalte.
Aber naja, und doch nicht aus der geistlichen Größe.
Ja, aber es ist tatsächlich so. Also ich bin ja vor einem halben Jahr mal wieder umgezogen. Und an dem neuen Ort ist der einzige Ort, wo ich eine Lesung nicht in einer Kirche hatte, weil ich einfach kirchlich, ich bin zwar auch schon kirchlich vernetzt, aber noch nicht so in irgendeiner Gemeinde drin bin, aber im linken Treff, die haben mir sofort ihre Räume zur Verfügung gestellt, weil ich da halt auch regelmäßig sonntags zum Brunch bin, ne? Also zur besten Gottesdienstzeit. Also ich glaube, das mit diesen Presbyterien, das braucht vor allem einfach Beharrungskräfte und Mut, immer wieder das anzusprechen und zu sagen, wir müssen das doch machen. Das Lustige ist tatsächlich, dass es diverseste Dinge gibt, die einzelnen Klimaplayer auch anbieten. Also mal kurz zu den Strukturen, ne? Egal, ob ich jetzt bei den Grünen bin oder bei der letzten Generation oder bei der For Future-Bewegung. Es gibt immer einen christlichen Zweig. Das ist total, also das ist schon da. Also, oder nicht zwingend immer christlich, manchmal ist es auch ein religiöser Zweig, wo sich dann alle zusammentun. Das wäre bei der letzten Generation, gibt es die Religionsvernetzung. Die Christian for Future, die Churches for Future sind, glaube ich, ein Begriff. Und bei den Grünen und ich glaube auch bei den anderen Parteien gibt es die ChristInnen bei den Grünen. Und die haben Bock, Sachen zu machen. Und gerade die Religionsvernetzung zusammen mit den Christians for Future machen gerade, ich glaube, vor allem in Süddeutschland so eine Banneraktion, dass die Kirchen ansprechen und sagen, wollt ihr nicht bei euch einen Banner hängen haben eine Zeit lang und wir machen Aktionen. Da steht drauf, wäre Jesus Klimaaktivist. Im Rahmen von dieser Banner-Drop-Aktion hatte ich jetzt zwei Lesungen, eine dritte ist in Planung. Und natürlich, für so eine Aktion, das kannst du nicht alleine machen, da brauchst du das Presbyterium. Mhm. Und du wirst dir auf eine Zusage 5 Absagen einholen. Also, und ich erlebe, und da, ganz ehrlich, ich könnte es nicht, ich staune über die, die es tun, wie der Aktivist die eine Kirchengemeinde nach der anderen abklappern. Ich erlebe, dass innerhalb der Bewegungen Aktivisti bewusst die Religionsvernetzung oder so unterstützen, obwohl sie gar nicht religiös sind, einfach nur, weil sie sagen, wir sehen, dass die Kirchen haben Kapazitäten, die uns helfen könnten. Also es gab ja so Aktionsphasen der letzten Generation, die in einzelnen Städten waren. Da haben die Kirchen, also da wurden alle angefragt und dann manche haben halt Räume zur Verfügung gestellt, Übernachtungsmöglichkeiten mit organisiert und so weiter. Aber ganz ehrlich, für dieses 5 Absagen reinholen, damit man eine Zusage bekommt, ich hätte die Kraft nicht. Und also da großes Shoutout an die das machen und die sich da die Füße heiß laufen.
Lohnt sich das? Oder würdest du sagen, naja, engagier dich doch einfach als Mensch dann. Und wenn die, also soll man die zum Jagen tragen oder soll man sie einfach in ihre Ecke lassen? Was ist dein Gefühl?
Ich glaube, das ist echt Typsache. Also ich bin mega froh, dass es die gibt. Ich hatte zwei tolle Lesungen am Wochenende durch solche Leute.
Die Gemeinden, die mitmachen, und die Presbyterien, die muss man ja nicht überzeugen, sage ich mal. Ne?
Ja, wobei das natürlich schon so unterschiedlich ist. Ne? Manchmal wirst du auch mehr geduldet, als dass die dann mitmachen. Mhm. Ne? Und das muss man dann auch manchmal aushalten. Ja, und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt Pioneer Spectrum. Also so dieses, ich bin da glaube ich zu sehr, dass ich sage, boah, nee, ich schleppe nicht die Leute mit, sorry. Dafür habe ich keine Kraft mehr. Mir reicht schon die Anfeindungen und den Mut, den ich brauche, mich auf die Straße zu setzen, die Kraft, die ich brauche, ein Buch zu schreiben und so weiter und so fort. Und trotzdem und beziehungsweise gleichzeitig schätze ich die so wert, die das machen und schätze die wert, die mit dem Anliegen auch die versuchen mitzunehmen, wo ich sage, komm, lohnt nicht. Und ich glaube, beides ist sehr Jesus-mäßig.
Für alle, die sich gerade kurz gefragt haben, Pioneer Spectrum.
Es geht um. Komm, ich drop hier nur für dich, Katharina.
Ich greife das so nochmal kurz auf. Ja, da kommt, wird was kommen. Auch nochmal. Shoutout an die Freunde und Freundinnen von Gründergeist im Süden. Aber genau, Pioneer Spectrum, um das kurz zu erklären, die Frage auch nach, was ist vielleicht sowohl meine persönliche, aber vielleicht auch unsere Berufung als Gemeinschaft und wie stark sozusagen kontextualisiere ich mich selbst oder inkarniere mich in einen für mich vielleicht auch zunehmend fremden sozusagen Kontext hinein. Und da gibt es eben dann unterschiedliche Stufen.
Das ist so ein Typentest.
Ja, Typentest.
Das ist so ein Bravo, Ankreuz-Ding. Welcher Typ Pioneer bist du?
Das würde ich ja jetzt auch als grobes Missverständnis labeln wollen. Aber am Ende kann man es vielleicht so beschreiben. Und die Frage ist eben, bin ich an einer Stelle, wo ich mich selbst vielleicht auch aus kirchlichen Strukturen rauslöse und eben in einem sozial oder aktivistischen Kontext sozusagen, sozialen Kontext unterwegs bin und eben sage, mein Ziel ist jetzt hier gar nicht, am Ende Gemeinde zu gründen, sondern ich tue mein Engagement hier als Christin und das ist meine Berufung sozusagen. So könnte man würdest also du dich
so
darin wieder,
auch verstanden.
Wieder finden, Anna. Ja, genau. Und vielleicht machen wir dazu noch mal eine ganze Folge. Auf eine Weise stimmt es ja auch.
Ich glaube, Felix hat es selber so betitelt.
Ich sage das manchmal auch so. Aber vielleicht, greife nochmal zurück, Rolf hat ja jetzt ein bisschen nach der größeren Perspektive gefragt. Du hast ja vorhin gesagt, du kannst mir auch persönlich helfen. Also ich habe verstanden, das Wachstuch ist es nicht zwingend. Aber diese Frage nach, was sind vielleicht auch Formen des Widerstands, die eben nicht heißen, ich fahre jetzt zu einem Protesttraining und keine Ahnung, habe die zeitlichen und vielleicht manchmal ja auch finanziellen Ressourcen. Also ich sag mal so, gerade wenn da Gerichtsprozesse oder so weiter dranhängen, dann sind das ja manchmal auch also, ich meine, das ist ja spannend, ne? Ziviler Ungehorsam bis hin zu eben dem Invest, was jetzt gerade du auch an manchen Stellen getätigt hast. Das ist ja nicht mehr nur, ich esse jetzt halt keine Butter mehr, sondern Margarine, sondern diese Frage, ja, genau, nach Abstufung kommt da ja, glaube ich, relativ schnell rein. So, wenn ich jetzt eben sage, ich bin Christin und mich bewegt das wirklich, und ich finde das wichtig, aber das sieht man in meinem Leben nicht immer und überall irgendwie an. Und in meinen Priorisierungen sozusagen spiegelt sich das vielleicht auch nicht wieder. Wie hilfst du mir?
Lies das Kapitel Aktivismus in meinem Buch.
Ja!
nein, also, das Erste, was mir, glaube ich, weil du es jetzt so gedroppt hast, dann, was ich noch empfehlen möchte, ist der Umwelttreuhandfonds. Also vielleicht sagst du, ich habe nicht das Geld, um jetzt eine Anwältin zu bezahlen. Das muss man übrigens, man kann sich auch selber verteidigen. Gibt es auch Gerichtstrainings. Und
ja,
ich habe
vielleicht
das Geld,
wird man ja dann auch noch verurteilt, genau. Ja,
30 bis 50 Tagessätze ist gerade so der Durchschnitt. Das heißt, das sind, also 60 Tagessätze sind 2 Monatsgehälter, 30 Tagessätze ist 1 Monatsgehalt. Man kann es auch wie Jörg Alt machen und ins Gefängnis gehen. Genau, oder man wird gebeten, eine größere Summe Geld zu spenden. Ich durfte das an eine Tafel machen. Genau, so, das sind alles so die Kosten. Aber vielleicht sagst du, ja, aber ich kann einen Teil von den Gerichtskosten von jemandem tragen und das wäre der Umwelttreuhandfonds. Da kann man Geld hinspenden. Man kriegt leider keine Spendenbescheinigung, oder? Mhm. Beim Treuhandfonds vielleicht sogar doch. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber genau. Dann, aber gibt es ganz, ganz viel, was man tun kann. Und also tatsächlich ist das Wachstuch dann sinnvoll, wenn es Öffentlichkeitswirksamkeit bekommt. Mhm. Also wenn ich quasi damit anderen zeige, guckt mal, es geht. Du kannst ohne Alufolie klarkommen oder ohne Frischhaltefolie oder so. Wachstücher sind eine Möglichkeit. Wenn ich sie nur für mich benutze, ist der Impact relativ klein, weil einfach das, was unsere Erde zerstört, wesentlich größer ist und politische Ausmaße hat und deswegen das, was unsere Erde zerstört, auch politisch angegangen werden muss. Und politisch ist aber auch sehr, sehr, sehr weit. Das heißt, also der ganze Bildungssektor ist politisch. Das heißt, was, sobald du irgendwie mit jungen Menschen zu tun hast, ist die Frage, was lebst du denen vor? Gar nicht so sehr, was bringst du denen bei in deinem Unterricht oder als Mutter, was erzählst du den Kindern, aber was lebst du ihnen vor? Fährst du zum Bäcker um die Ecke mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Kriegen die das mit? Überträgt sich das auf die? Das alles sind hochpolitisch. Das ist, in meinen Augen ist das Aktivismus. Also sobald ich eben Dinge tue in einem großen Bewusstsein. Ich sage in dem Kapitel Aktivismus auch, es ist so ein bisschen die Haltung von diesem Think Global, Act Local. Also ich tue vor Ort, was man vor Ort tun kann, aber habe im Hinterkopf die globalen Auswirkungen. Das habe ich noch nicht zwingend bei meinem Wachstum, also wie gesagt, wenn ich nur isoliert mein Wachstum verwende, aber wenn ich eben, wenn das ein Teil von meinem kompletten Lebensstil ist, der eben sich da ran anpasst, dann komme ich da hin. Und eben je mehr andere das mitbekommen, das ist eben auch noch, das heißt jetzt auch nicht, dass ich ständig damit angeben muss, dass ich kein Fleisch esse oder sowas, aber es ist so ein bisschen, ich denke manchmal so, wie oft habe ich bei anderen Menschen was gesehen und dadurch einfach die Idee bekommen, dass es möglich ist. Also es ist möglich, nicht für alle, aber es ist unter bestimmten Bedingungen möglich, ohne Auto zu leben. Es ist möglich, sich vegan zu ernähren. Da bin ich noch auf dem Weg hin, aber genau.
Das kriege ich hin.
Yay! Yeah. Oh, können wir über einen guten Joghurtersatz nachher noch reden?
Auf jeden Fall.
Okay, genau, aber also das ist so, und da kannst du jetzt alle Abstufungen nehmen, ne? Also wie rede ich auch einfach über Dinge, ne? Also über was mache ich mich lustig, über was mache ich mich nicht, vielleicht auch mal besser nicht lustig. Und ich glaube, Klimaaktivismus ist ein intersektionales Thema. Das heißt, wenn dein Herz für Antidiskriminierung im ableistischen Bereich schlägt oder so, dann ist auch das, um Dreiecken intersektional gedacht, Klimaaktivismus.
Also ich nehme auf jeden Fall mit, Bibel lesen hilft, beten hilft. Und dann aktiv zu werden. Ich war also die Einbettung sozusagen dessen, was, also die Reise, die du uns sozusagen mitgenommen hast, glaube ich. Da schließen sich ja Kreise sozusagen.
Ich füge deinen zwei Bs noch ein B hinzu, Bildung. Das ist, glaube ich, das habe ich vergessen, aber einfach informiert sein. Das ist anstrengend, das wissen wir, aber eben bewusst Informationen zu konsumieren. Nicht sich zuballern lassen und dann im Weltschmerz zu gehen, aber eben wirklich bewusst sich zu informieren, was hilft, wo stehen wir gerade technisch und so weiter und so fort. Und auch da darf man den eigenen Neigungen folgen, weil man kann eh nie alles wissen.
Anna, vielen, vielen Dank. Wir haben thematisch, glaube ich, viel aufgeschlüsselt und können jetzt sagen, lest das Buch. Ausgeschöpft, ihr kriegt es bei eurem lokalen Buchdealer.
Genau.
Oder direkt beim Neukirchner Verlag.
Genau, oder also man darf auch bei mir bestellen. Ich habe, glaube ich, geringere Portokosten als mein Verlag.
Und wie macht man das?
Man findet mich als Pfarrer2Go auf Instagram.
Und schreibt dich dann da einfach an und sagt, ich würde gerne ein Buch kaufen. Oder du bist.
Und ich signiere. Die ich verschicke, sind signiert. Also wenn man das möchte. Ja. Ich kann sie auch unsigniert verschicken.
Oder man geht zu einer Lesung und du bist, also ich weiß gar nicht, wo findet man die Daten für deine Lesung?
Da auch auf meinem Instagram-Profil, ja, also ich habe keine Homepage oder sowas, genau. Ich bin kurz vorm Freakstock in Jena, dann bin ich auf dem Freakstock, lese auf dem Freakstock, hier noch ein Shoutout an unser aller Lieblingsfestival.
Genau, meldet euch an.
Und liebe Katharina, nach dem Freakstock, eine Woche nach dem Freakstock bin ich in Köln.
Oh.
Leider im Urlaub, aber das ist, ja. Aber wie schön an alle Kölner und Kölnerinnen.
Und im Herbst kommt ganz viel. Also ich kriege sie nicht alle aufgezählt. Marburg, Frankfurt, Remscheid. Es wird ein heißer Herbst.
Ja. Cool. Danke. Ja. Dann sagen wir mal bis zum Freakstock und meldet euch noch an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es ist ein ganz fantastisches Festival. Man kann Anna begegnen und vielen anderen Leuten.
Man erkennt mich daran, ich hab Haare in der Fresh-Ex-Farbe.
Und wer nicht weiß, was das ist, es ist blau. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du uns, also du erzählst ja auch im Buch viel Persönliches und so, aber ich fand das jetzt sehr schön von dir auch einfach nochmal zu hören, irgendwie, ja, wie sehr du als Person involviert bist, aber ich glaube, dass das ja eigentlich was, also das erzählt mir was darüber, wie ich eigentlich auch in diese Klimakrise involviert bin, auch wenn ich das vielleicht anders ausgestalte. Und genau, danke, dass du das Buch geschrieben hast, dass du andere mit beteiligt hast und dass man ja da jetzt, finde ich, aus einer sehr feinen christlichen Perspektive mit hineingenommen wird, eben in eine Form von Aktivismus, die man auch leisten kann, wenn man nicht verurteilt werden will.
Danke. Ja. Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne, gerne.
Sehr, sehr gerne. Und an alle, die uns zugehört haben, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau. Macht's gut. Tschüss.
Frische Theke.
Der Podcast von FreshX.